Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Thorberg, das Alcatraz der Schweiz. Der Thorberg war einmal ein Schloss, ein Kloster, eine Irrenanstalt und dann ein Zuchthaus. Auf einem Felsen gebaut ist der Thorberg im bernischen Krauchtal heute eine Strafanstalt, wo vor allem Schwerverbrecher eingesperrt sind. Rund 2 Jahre lang hat der Regisseur Dieter Fahrer dort gedreht. Heute kommt sein Dokumentarfilm Thorberg in die Kinos und wird von einer Ausstellung begleitet. Der Regisseur ist Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Ein Mann bringt eine Frau um. Es ist ein Auftragsmord. Ein anderer erschießt seine Ex-Frau fast. Dieter Fahrer, warum soll ich einen Film schauen, wo mir solche Männer versuchen, näher zu bringen?
Ja, wenn man nur das hört, dann ist es natürlich schauderhaft schrecklich und die Taten sind auch schrecklich. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man den Film macht, als Filmemacher, ob schon ich ja nicht Kontakt aufgenommen zu Opfern, sondern der Fokus ganz klar auf den Täter hatte, die im Vollzug über Jahre eingesperrt sind. Wir reden ja ganz viel über das Thema, also in den Medien, auch als Bürger sind wir immer wieder aufgefordert, abzustimmen über Ausschaffung, Verwahrung etc. Aber eigentlich weiss ja fast niemand genau, was das für Menschen sind, die im Vollzug sitzen und auch, was dort eigentlich genau passiert.
Und warum ist das wichtig? Also ich bleibe jetzt auch auf dem, oder also weil ein paar von denen, wir können ja nachher auf das Mannenbild sicher noch zu reden, von diesen 180 Männern, die eingesperrt sind im Thorberg, also in dieser Strafanstalt im Kanton Bern. Warum ist das wichtig, dass ich die als Menschen sehe?
Man erlebt ja wirklich ein Abbild von dieser globalisierten Welt auf dem Thorberg. Es sind über 40 Nationen dort oben. Und auf eine andere Art, dass wir es eigentlich üblicherweise sonst erleben. Wir erleben ja vor allem auch das Geschäftliche, das Informative, Internet, Austausch etc. Auf dem Thorberg spiegeln sich die Abgründe der Globalisierung, spiegeln sich alle Krisenherde, Kriegsgebiete etc. Das auch mal wahrzunehmen, die Hintergründe zu spüren, auch wenn sie nicht in den Vordergrund gedrängt sind, und diesen Menschen auf, ich sage jetzt mal, Augenhöhe, man könnte sagen Herzhöhe begegnen, ist, glaube ich, sehr wertvoll für jeden Menschen.
Ich möchte Toni spielen, der in dem Film vorkommt, von einem von diesen Männern, wo sie dort damit Kontakt hatten, wo sie gefilmt haben. Und das ist der, wo ich am Anfang gesagt habe, der einen Auftragsmord gemacht hat. Und zwar hat er eine Frau umgebracht im Auftrag, und ich möchte, dass wir den hören.
Ein Stück weit habe ich das ist zwar nie so, aber irgendwie das Auftragsmörder-Ding noch cool gefunden. Also, wie soll ich sagen, nicht. Ja, schon nicht irgendwie so gegen raus gezeigt, aber so innerlich habe ich, glaube ich, sogar irgendwie gedacht, so, ja, krass irgendwie, so irgendwie, keine Ahnung.
Jemand, der zuerst noch findet, ein Auftragsmord, das ist irgendwie cool, das ist ein junger Mensch. Haben Sie, die Erfahrung, so Aussagen schockiert, als Sie das gehört haben?
So Aussagen schon?
Schockiert?
Ja, natürlich ist das schockierend. Aber es ist gleichzeitig auch sehr ehrlich. Also der Luca gibt uns auch später im Film den Einblick, in was er alles erlebt hat und gelebt hat, in den Heimen etc. und verrät über Hass. Dass ein Hass letztlich fast sein einziges Gefühl ist gewesen, wo er sich drinnen hat lebendig gefühlt. Dann kann man plötzlich auch voll verstehen, wie es zu so etwas kommen kann, bei einem ganz jungen Mann, der massiv manipuliert ist worden, unter Drogen ist gestanden etc. Man kann es verstehen, aber selbstverständlich kann man es nicht gutheissen.
Was ist eigentlich Ihr eigener Bezug zum Gefängnis? Wo man kann sich fragen, warum, oder? Jetzt ein Film über Thorberg und, weiss ich auch nicht über das Frauenhaus.
Ich bin schon in jungen Jahren in Berührung gekommen mit dem Thema. In einer Zeit, wo es noch keine zivile Ersatzdienste gegeben hat, habe ich den Zivilschutz verweigert und bin dann 2 Wochen in Bern ins Amthaus gekommen. Allerdings nur über Nacht und Wochenende.
Aber also ins Amthaus dann doch eingesperrt worden?
Eingesperrt, ja, im Amthaus in Bern, im Gefängnis. Ja, für mich war das bald ein bisschen ein Erholungsurlaub gewesen, und gleichzeitig ist es mir wahnsinnig eingefahren. Die Beengtheit, das Fremdbestimmte, die Schreie, die ich zum Teil gehört habe, in der Nacht aus einem Untersuchungsgefängnis im gleichen Haus. Ich glaube, das hat mich irgendwo geprägt. Und das Thema hat mich weiter begleitet, und als ich nachher immer wieder habe Interview gelesen mit dem Hans Zoss, dem damaligen Direktor vom Thorberg, habe ich wie das Gefühl bekommen, er könnte mir unter Umständen das Vertrauen schenken, dass ich wirklich einen nahen, direkten, intimen Blick hinter Gefängnismuren werfen kann. Und so ist es dir rausgekommen.
Jetzt ist es ja nicht irgendein Gefängnis, ich muss vielleicht für dich sagen, wo jetzt der Thorberg nicht so kennt. Also der Vergleich ist ja, es ist ja das Alcatraz von der Schweiz. Vielleicht können Sie, Herr Fahrer, sagen, warum man das so nennt, dass er sich auch beschreibt, was das für ein Gefängnis ist.
Ja, der Thorberg liegt auf einem Felskopf im Krauchtal. Es war einmal eine Burg, ist später ein Kloster geworden. Und dann ist die Landvogtei reingekommen und der Senat ist zu einer geschlossenen Anstalt geworden.
Ihre Anstalt, zwischendurch einmal?
Oh, noch, ja, genau. Es waren auch Jugendliche dort oben inhaftiert, etc. In den Jahrhunderten. Und die geschlossene Anstalt auf dem Felskopf oben ist sehr eindrücklich. Es hat etwas von dem Unentrinnbaren. Es ist auch wie ein Mythos, Thorberg, Alcatraz, ja, es klingt. Aber was klingt da eigentlich an? Es klingt etwas an, das extrem verschlossen ist, wo es kein Entweichen gibt. Oder das ja eigentlich auch etwas, wo wir ausser die Mythen nicht viel konkrete Vorstellung davon haben.
Also, es ist klar, es hat eigentlich der Mythos von dem Ort hat sie ja fasziniert. Jetzt ist es aber eben ein Ort, wo wirklich auch Schwerverbrecher sind. Die meisten dort drinnen sind mehrjährige bis lebenslängliche, also soweit lebenslänglich in der Schweiz gibt, Strafen verbüßt.
Das ist ja so. Also, der grösste Teil der Männer dort haben sehr schwere Delikte. In einem Mass ist etwa die Hälfte, die mit schweren Gewaltdelikten dort raufkommen. Es hat natürlich auch recht viele Männer, Asylbewerber, die dann nicht Aufnahme gefunden und haben und delinquiert, indem sie Drogen verkauft. Das sind vielleicht Männer, ja, die nicht im Kern des Films sind. Einer kommt vor, weil es eben auch so viel hat. Das sind Männer, die ganz eine andere Last tragen als die Männer, die sonst hier in der Schweiz schwere Gewaltstraftaten begangen haben.
Es gilt als Hochsicherheitsgefängnis. Ich nehme jetzt nicht an, dass man sie einfach mit dem Filmteam mal dort hineinlassen hat. Das hat wahrscheinlich etwas gebraucht.
Ja, zuerst muss ich korrigieren. Der Thorberg ist nicht einfach ein Hochsicherheitsgefängnis, sondern es ist eine geschlossene Strafanstalt. Innerhalb von der gibt es Sicherheit und eine Hochsicherheit und auch einen Spezialvollzug. Das hat sehr lange Zeit gebraucht, bis man mir auf beiden Seiten hat davon Vertrauen schenken. Immer wieder zu Besuch kommen, zuerst in Begleitung von den Betreuern durch den Betrieb gehen. Und dann nach und nach ist das Vertrauen gewachsen. Man hat mir den Schlüssel anvertraut und einen Schlüssel in einer geschlossenen Strafanstalt, quasi ein Passepartout für die Sicherheitsabteilung. Ja, das gibt man nicht jedem. Ich habe die Erlaubnis bekommen, mich auf den Zellen mit den Männern einzuspliessen. Und so ist dann Adisna wirklich ein sehr tiefes Vertrauen auf allen Seiten gewachsen.
Also Sie haben gesagt, auf beiden Seiten. Sie haben gemeint, dass auf der Wärterseite, oder aber auch auf der Häftlingsseite.
Ja, jetzt muss ich leider noch mal korrigieren. Es sind Betreuer, hat man heute, und nicht Wärter. Auf beiden Seiten. Es hat auf beiden Seiten natürlich Widerstand gegeben. Das ist klar. Es hat Leute gegeben, die das nicht befürwortet haben, dass da jetzt einer mit einer Kamera reinkommt. Und es gibt nicht mal Zensur. Der filmt einfach und nimmt sein Zeug raus. Klar, unter Einhaltung von klaren Regeln. Nur die Menschen erkennbar, die einverstanden sind und das auch vertraglich haben unterzeichnet. Da hat es natürlich allerlei Widerstand gegeben, auf beiden Seiten.
Mit so einem Gefängnisschlüssel ein- und aus können gehen. Wann sind Sie denn abends ein- und aus? Die Nacht, jede Tageszeit oder wie?
Also ganz unterschiedlich. Da oben geschlafen in der Zelle habe ich nie, das hat man mir nicht erlaubt. Ich hätte sie Vorbereitungszeit eigentlich gern gemacht, für das Drehbuch zu schreiben, gerade in der Zelle. Aber ich bin häufiger noch sehr lang da oben geblieben mit meinem Tonmeister Balthasar Jucker zusammen, wie die Zelle schon zu sie war. Zu spüren, was ist in diesen Räumen, wie die Zelle zu ist. Wenn die Männer allein sind, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken, mit ihrer Verzweiflung, mit ihren Sehnsüchten.
Und da sind sie dort gesessen und haben nicht unbedingt geredet, sondern geschaut, was der macht, oder wie?
Also, ich bin nach Einschluss am Abend bin ich natürlich nicht mit in den Zellen gewesen.
Und trotzdem, sie sind in die Zellen gewesen und haben gesagt, sie hätten sich eingesperrt oder auch in die Zellen mit ihnen, oder? Also, untertags aber gleich, oder?
Ja, ja, sehr lang zum Teil. Also, manchmal bin ich 3-4 Stunden mit einem Mann zusammengehockt oder eben auch mit dem Tonmeister zusammen. Manchmal hat man einfach geschwiegen. Häufig hat man zuerst einen Kaffee getrunken, eine Zigarette geraucht und hat dann nach und nach ins Gespräch hineingefunden. Das ist manchmal wie ein Sturzbach dahergekommen. Es hat eine kleine Frage gebraucht, wie bei dem Kosovar, der Ilas, der vorkommt, wo ich irgendwann frage nach seiner Kindheit, ohne selber schon zu wissen, was er erlebt hat. Und nachher ist er in Tränen ausgebrochen, hat erzählt vom frühen Tod von seinen Eltern, von der Umsiedlung in die Stadt und von allem Schweren, was er erlebt hat. Manchmal hat es lange Zeit gebraucht, für auch Masken zu durchdringen. Das Maskenspiel, vielleicht kommen wir noch dazu, ist im Gefängnis ja omnipräsent. man muss ja stark sein, man muss sich stark geben, jammern oder klagen vor den Kollegen, Mitinsassen, das liegt eigentlich überhaupt nicht drin, weil da könnte ja jeder klagen, weil es geht jedem schlecht.
Das stelle ich mir auch als Schwierigkeit von dem Film vor, weil eben genau das, also wenn man den Film schaut, oder hat man das Gefühl, das Männerbild, das da zum Teil, wo die anhaftet oder es hat gewisse Passagen oder was sie sagen, wo ich mir vorstelle, ist das wirklich, denken die das wirklich so? Ist das eine Maske, die sie aufrechterhalten und gleichzeitig wissen sie ja, sie werden jetzt gefilmt und der Film sehen nicht noch die da aussen, sondern die sehen auch die in der Haftanstalt. Also was, wie viel ist Realität? Sie haben ja auch können mitbestimmen oder auch mitbestimmen, wie sie porträtiert werden.
Nein, das schon nicht. Also die Basis war das Vertrauen gewesen. Im Schneidraum mit der Maya Schmid ist der Film entstanden, aber es ist nicht so, dass das ein Jekamin wäre geworden, wo jeder von allen Seiten können sagen, wie der Film muss werden.
Nein, ich habe jetzt mich auf das angespielt. Sie haben ja Workshops gemacht, Filmworkshops, damit sie auch wissen, wie sie umgehen mit einer Kamera, zum Beispiel lernen oder was das heisst. Ja.
Ganz genau. Das war der Prozess gewesen, das Kennenlernen voneinander über die Arbeit am Medium. Damit sie auch ein Vertrauen können finden, indem sie wissen, wie das Medium funktioniert und durch das auch merken, wie ich funktioniere. Und wie sorgfältig ich probiere umzugehen mit dem Material, das entstanden ist. Man hat natürlich auch noch ganz andere Filme aus dem gleichen Material können schneiden. Die Workshops, die ich mit Marcel Weiss zusammen 3 Monate geleitet habe, oben, wo immer eine Gruppe insassen, ist zu uns gekommen. Die haben dort sehr viel in Bewegung gebracht. Oder die Kamera ist ja eigentlich ein Bewusstseinsgenerator. Also der Spiegel, den man vis-à-vis hat, das Auge, das löst sehr viel aus. Und an dem haben wir geschafft. Wir haben auch andere Gefängnisfilme angeschaut. Wir haben sehr viel diskutiert. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage für die Weiterarbeit.
Wie ist es denn Ihnen selber gegangen? Also gerade zum Beispiel mit so Männerbildern auch konfrontiert, die ja zum Teil wirklich jetzt vielleicht für, ich sage jetzt mal, für unsere Kultur oder mindestens für viele Frauen da, oder sehr fremd sind, oder es gibt, ich zitiere, es gibt einen Gott und dann kommt der Mann und dann kommt die Frau und der Mann ist immer der Fels in der Brandung und so Sachen. Was hat Ihnen das gemacht, wenn Sie das gehört? Also ich nehme jetzt mal an, Sie haben ein anderes Mannenbild.
Also zum Teil ist es nicht immer gemütlich gewesen, das muss ich sagen. Ich habe das einfach wahrgenommen. Ich habe ja auf dem Thorberg nicht müssen richten. Die Männer sind gerichtet. Ich habe das wahrgenommen, aber ich bin natürlich manchmal mit einem rechten Päckchen rausgegangen. Ich war auch sehr froh gewesen, ist der Balthasar Jucker mit mir auf der Drehzeit dabei gewesen. Ich mache mich gut besinnen, wo wir mal zusammen raus sind, wo er zu mir sagt, also gerade eine feinstoffliche Stimmung ist schon nicht hier drin. Und wir sind mit massiven Männerbildern konfrontiert worden. Ich finde es toll, sprecht ihr es an, weil es ist ja nicht in den Vordergrund gerückt im Film, aber unter den Böden ist es omnipräsent. Es tauchen Männerbilder auf aus Kulturen, Balkan, Türkei, Nordafrika oder eben Karibik, hat er vorhin angesprochen, wo natürlich uns schockieren. Aber wir können uns auch fragen, wie lange ist das bei uns her? Beziehungsweise sind wir wirklich über die Bilder weg? Es ist noch nicht so lange her, dass erzwungene Sexualität in der Ehe ein Straftatbestand ist in der Schweiz. Also auch bei uns hat sich das Rechtssystem, die Moral etc. gewandelt.
Sie haben gesagt, am Anfang, dass sie sich schon vor Augen geführt haben, die Männer haben zum Teil schwere Verbrechen begangen, sie haben die Leute umgebracht und das sich auch vor Augen zu halten, wird das nicht mit der Zeit auch schwieriger, wenn man die Menschen kennenlernt und mit ihnen über ihre Kindheit redet, über das, was sie erleiden, weil das, was ja im Film klar rauskommt, ist die Zeit, wo man dort abhockt. Und zum Teil sind, ich glaube, der Film fällt an mit jemandem, mit dem Luca, der 14 Jahre überkommt, ein anderer 15 Jahre, oder? Und da sind es vielleicht schon 3 oder 4 Jahre dort, oder?
Es ist sicher sehr unterschiedlich bei den Männern. Also es gibt ja Männer, die schon sehr lang sitzen, wie der Janis, den man auch kennenlernt, aus Lettland, der schon 11 Jahre bis Ende des Films im Vollzug war, der einen sehr starken inneren Weg und Prozess gemacht hat, der ja mittlerweile Gott sei Dank auch in Freiheit ist. Dort hat es natürlich eine andere Bedeutung. Das Delikt liegt sehr weit zurück. Er hat sehr viel an dem gearbeitet. Er bereut zu tiefst, hat aber gleichzeitig auch erkannt, dass er in irgendeiner Form muss Frieden finden mit dem, was war. Ist wieder gut machen, kann er es nie mehr, weil es ist ein Tötungsdelikt in seinem Fall. Bei anderen Männern war das Delikt noch viel näher gewesen. Sie selber sehr viel mehr noch wie vereinnahmt von ihren eigenen Taten. Und ist auch durch das Delikt selber auch im Film viel präsenter geworden.
Was mir aufgefallen ist, ist, über die Opfer reden fällt den meisten wahnsinnig schwer. Also mich denkt immer, es geht so zwischen dem Herz, zwischen der einen, der selbst Mitleid hat, aber sie stehen sehr selber im Zentrum. Und ich werde vielleicht nochmal einen Toni spielen von dem Luca, der Auftragsmörder, der eigentlich fast entschuldigend eine Art sagt, er hat die Frau, die er dort hat, die er herausgefunden hat, sie sei schwanger. Er hoffe einfach, dass man ihm glaube, dass er das nicht gewusst hat, oder?
Was für mich wichtig ist, ist auch, dass man glaubt ist, also, dass mir geglaubt wird, dass ich nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Und das hat mich schon geschockt.
Also, er sagt quasi, er hat nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Das macht es irgendwie noch schlimmer. Und gleichzeitig, was ich wenig rausgehöre, ist wirklich Mitgefühl mit Familie, mit dem. Ist das gar nicht so? Wagt man das gar nicht so in denen? Oder hilft man ihnen gar nicht dabei?
Ja, es ist sehr heikel, sehr fragil für viele Männer, sich dort dazu zu äussern. Gerade weil halt einfach zu tief schon grosse Schuldgefühle da sind.
Und die sind da, das spüren sie auch. Weil das ist das, wo mich als Zuschauerin bin nicht sicher gewesen, sind die überhaupt da, sind die nicht da. Einer sagt zum Beispiel, ich habe etwas Unentschuldbares gemacht, aber ich kann mich doch nicht jeden Tag damit quälen. Warum quälen ihr mich jeden Tag mit dem? Oder?
Das ist eben auch der Janis, der natürlich nach über 11 Jahren an einem anderen Ort steht, als der Luca, den wir jetzt wieder gehört haben am Anfang, wo man schon kann sagen, das ist zum Teil noch extrem unreflektiert, was da daherkommt. Also der direkte Bezug dazu, ich habe das gemacht, was habe ich damit ausgelöst, was für grosses Leid ist auf der Seite vom Opfer entstanden und der Angehörigen vom Opfer. Das wird für ihn sicher noch ein rechter Weg sein, weil im Kopf daher zu kommen ist eins, aber innerlich, physisch, seelisch, emotional daher zu kommen ist etwas anderes. Und da hat Luca sicher noch einen langen Weg zu machen. Es ist sehr fragil, glaube ich, für viele, über die Situation des Opfers zu reden. Also, ich habe dort auch nicht gedrängt. Also, man muss auch wissen, dass viele von den Männern ja Psychotherapien machen und dann müssen machen, also Massnahmen verordnet haben. Dort schon eigentlich wahnsinnig gehen, auf das her auch gedrängt werden. Klar, das gehört ein Teil von der Therapie, der ganz wichtig ist. Vielleicht sind da zum Teil auch ein bisschen Ermüdungserscheinungen bei ihnen, in diesem Bereich. Und vielleicht ist einfach auch ein tiefer Respekt da letztlich vor einem Opfer. Sie, die über das Opfer reden, geht wie nicht. Man kritisiert ja vielleicht zum Teil auch am Film, ja, wo sind die Opfer? Wieso bringst du die Opfer nicht zu Wort? Oder gibst ihnen nicht die Möglichkeit? Das ist, hat halt mit der klaren Position vom Film zu tun. Es ist ein Film über die Insassen. Die Kamera bleibt immer im Gefängnis. Es gibt ganz viele Themen. Also, die Mitarbeiter sind auch noch sehr am Rand. Oder zum Beispiel die indirekten Opfer, also die Angehörigen von den Tätern. Kommen ja auch nicht zu Wort. Da gibt es sehr viele Leute, Mütter, Frauen, Geschwister, die von Tätern, die natürlich auch in sehr schwierigen Situationen sind.
Das grosse Thema des Films ist eigentlich, man erlebt mit, was es heisst, eingesperrt sein. Und auf den ersten Blick denke ich, und das denke ich immer wieder Leute, die das wahrscheinlich im Ausland oder anderen Gefängnisfilmen schon gesehen haben, auf den ersten Blick sieht man, ach, die haben Fernsehen, die haben Xbox, die haben Computer, zwar nicht mit Internet und Handy haben sie auch nicht. Sie haben Gemeinschaftsräume, es ist nicht Isolation, so in den meisten Fällen, oder es gibt auch Arrest. Sie haben ein Fitnesszentrum, die meisten sind da am Bodybuilden. Sie haben auch Arbeit. Also was fehlt, ist eigentlich Freiheit.
Ja, jetzt ist also, glaube ich, ziemlich ein Werbespot geschaltet für den Thorberg von euch. Ich muss ihn ein bisschen relativieren. Sie haben nicht ein Fitnesszentrum, sondern auf jedem Stock ein paar Kraftgeräte. Aber das ist auch das Einzige, was sie haben. Also auf dem Thorberg gibt es weder ein Fußballfeld noch eine Turnhalle. Es gibt einen kleinen Spazierhof und das ist gerade schon alles.
Arbeit, ich sage das vielleicht im Vergleich, weil die Diskussion ist ja immer wieder mit, ich nenne jetzt das unsägliche Wort, Kuscheljustiz, aber ich denke zum Beispiel, wenn man in die USA in vergleichbare Gefängnisse geht, gibt es nichts Zertiges.
Das ist klar, und wenn man vermutlich in Bolivien oder auch schon nur in Polen ist, sieht es noch viel schlimmer aus. Um das geht es ja nicht. Es geht in diesem Film nicht darum, zu zeigen, dass unser Vollzug eine Katastrophe ist, ganz direkt an der Oberfläche. Es geht darum, zu zeigen und spürbar zu machen, was ist eigentlich das Grundprinzip vom Vollzug. Das ist nämlich der Freiheitsentzug. Und Freiheitsentzug an sich, da können wir also die Gefängnisgitter noch goldig abpinseln. Freiheitsentzug ist etwas, das ein massiver Eingriff ist in die Menschenwürde, das wahnsinnig schwer zu ertragen ist und gerade bei langjährigen Strafen unvermeidlich zu grossen Schäden führt. Das weiss man heute.
Das ist ja das grosse Thema. Also wenn man zurückgeht, da hat man einmal mit aller Härte oder eben so Brot- und Wassergefängnis, dann ist irgendeine Diskussion gekommen mit Resozialisierung, man muss die wieder eingliedern. Jetzt scheint man das irgendwie so halbwegs wieder aufgeht zu haben, dass man sagt, nein, die Strafen müssen wieder härter werden und man kann nicht resozialisieren. Wir haben Verwahrungsinitiativen gehabt. Und wenn man jetzt bei dem Film schaut, wo stehen wir denn jetzt? Härtere Strafen und nicht daran glauben, dass man die wieder eingliedern kann?
Der Druck aus gewissen Kreisen in der Öffentlichkeit, aus den rechtsbürgerlichen Parteien, zum Teil auch von den Sensationsmedien, geht ja in eine klare Richtung. mehr zumachen, die Monster einsperren, zum Teil ist man so Zeug wie der Schlüssel sogar fortschiessen. Der Druck hat zugenommen in den letzten Jahren. Wir sind ja, leben ja in einem Land, das eine grosse Angstkultur und eine grosse Verdrängungskultur hat. Ruf nach Sicherheit kommt, das hat mit diesen Ängsten zu tun. Aber es sind natürlich auch Scheinsicherheiten, die wir uns schaffen. Also Gitter ist eins. Aber wirklich Sicherheit, die nachhaltig ist, entsteht natürlich nur, wenn die Männer, wenn sie rauskommen, wirklich freiheitsfähig sind und eine Perspektive haben.
Und das ist jetzt, also eben, wenn jemand nach 15 Jahren rauskommt und er hat vielleicht ein paar Arbeiten gemacht, eine Therapie und so, dann ist das noch nicht.
Im Idealfall geht es ihm wie im Janis, was ihm gelungen ist, das ist ein Geschenk, wie selber einen inneren Weg zu gehen. Er hat schon Psychotherapie gehabt vom Thorberg und eine tolle Therapeutin. Aber für viele wird das nicht möglich sein. Viele werden mit Hass rausgehen, mit null Perspektive. Ich begleite ja die Menschen zum Teil auch jetzt. Also von diesen Mann im Film ist nur noch einer auf dem Thorberg. Ich habe zum Teil noch Kontakte. Der Janis ist jetzt eben in Lettland, würde ich jemanden skypen. Und ich sehe, wie wahnsinnig schwierig es jetzt für ihn ist. Er kommt raus. Ein Mann, der das Land verlassen hat, was noch russisch war, der Sowjetunion war. Er kommt dorthin zurück, hat nicht mal einen Grundschulabschluss. Hat im Thorberg keine Möglichkeit gehabt, wirklich eine Ausbildung zu machen, wo ein Abschluss da wäre, wo er könnte sagen, mal, das habe ich gelernt. Also Zukunftsperspektiven für Janis sind alles andere als rosig.
Ich würde vielleicht gerade noch einmal einen Ton aus dem Film einspielen, wo der Luca eigentlich sagt, wenn man jemanden umgebracht hat, hat man eigentlich das Leben verbürgt.
Ich bin ja schon so wie tot, weißt du? Also ja, mein Leben ist eh schon verwirkt irgendwie. Und ja, ich habe jemanden umgebracht und so. Und so wie ich gelesen habe, so ist das ja schon etwas, wo man sein eigenes Leben damit eigentlich verwirkt. So. Und ja, dann manchmal bin ich traurig und so, aber es geht eigentlich nur kurz.
Man hat den Eindruck, der junge Mann, dem ist gar nicht so klar gewesen, was er eigentlich gemacht hat in dem Moment, oder? Wo er den Auftragsmord gemacht hat. Und jetzt plötzlich eine Strafe vor sich im ganzen 14 Jahren, mindestens. Ist denn das so, jemand, der dort drinnen landet, das eigentlich verbürgt hat? Oder die meisten von denen, die werden ja, also mindestens im Film zeigt, die werden ausgeschafft, die müssen irgendwo ein Leben neu anfangen, vielleicht nicht bei uns.
Ja, es ist leider so, dass es für viele ganz, ganz schwierig wird werden, hinter nachher sich eine Existenz aufzubauen, die straffrei ist. Jetzt der Luca, den wir gehört haben, der ist ein Schweizer. Er hat eine Familie, die zu ihm steht. Aber eben, ob er überhaupt hier wieder rauskommt, das ist die Frage. Weil er hat ja noch Artikel 59, stationäre Massnahmen, also er muss Therapie machen. Das kann auch beliebig verlängert werden. Das kann auch in eine Verwahrung umgewandelt werden. Also da gibt's heute ganz viele Insassen, immer mehr in den Gefängnissen, wo man muss sagen, ja, die Gefängnisse sind zum verlängerten Arm von der Psychiatrie geworden. Ja, da gibt's einfach für viele Leute im Gefängnis auch durch das keine klare Perspektive, weil sie nämlich überhaupt nicht wissen, ob und wenn sie wieder rauskommen.
Viele würden sagen, zum Glück gibt's gewisse, die nie mehr rauskommen. Gerade Leute, die vielleicht gar nie eingesehen haben. Also ein Fall möchte ich noch sagen vom Film, wo einer sagt, er wüsste gar nicht, wieso er immer als gemeingefährlich eingestuft werde, weil er macht ja eigentlich alles richtig da drinnen. Vielleicht sei es ja noch darum, dass seine Frau Angst hat. Das ist der, der seine Frau fast erschossen hat oder so aus dem Film rausgeht. Wo ich dann denke, ich weiss nicht, ob der anders wäre, wenn er jetzt der wieder rauskommt.
Es gibt natürlich Männer, wo man muss Gott froh sein, dass sie nie mehr rauskommen. Aber das Gros von den Insassen kommt ja raus. So funktioniert unser Strafrecht und der Vollzug ist begrenzt, zeitlich. Da muss man einfach darauf herarbeiten, dass die Männer nicht rückfällig werden. Ich weiss, das ist schwierig, ich weiss, unsere Welt ist komplex. Aber man könnte mehr leisten, wenn der Druck von Öffentlichkeit und von gewissen Kreisen einfach nicht so enorm wäre. Deinen Orten wäre im Gefängnis, weiss Gott der Wille, glaube ich, da. Es gibt auch grosse Unterschiede übrigens zwischen den verschiedenen Anstalten in der Schweiz.
Was Sie auch sagen mit dem Film ist, wir müssen darüber nachdenken, weil es ist ein Faktum vorläufig, dass der grösste Teil, der kommt wieder raus, egal was Sie eigentlich gemacht haben. Also wenn Sie nicht verwahrt werden, dann können Sie wieder raus. Und irgendetwas müssen wir mit denen machen, sonst haben wir noch eine gefährlichere Situation. So, oder?
Genau, also wir müssen sicher vermehrt über die ganzen Probleme diskutieren. Schon nur die Frage, bei vielen Männern im Hintergrund ist natürlich eine Suchtthematik gekommen. Ja, wie will man da im Gefängnis hin, wenn es so abgeschlossen ist, überhaupt eine Therapiearbeit machen, wo einem eine Gewissheit gibt, dass der Mann einen Weg wird finden? Wenn er wieder Einlass, den wir vorher erwähnt haben, gemeingefährlich, spielsüchtig, Natürlich gibt es kein Gewehr, wenn der Mann rauskommt, dass er nicht wieder fährt davon spielen. Und die Chance, dass er wieder fährt davon spielen, ist natürlich umso grösser, je schlechter er auf die Freiheit vorbereitet ist.
Und die Freiheit aussen auch. Was sind die letzten Zahlen gewesen? In der EU 18 Millionen Arbeitslose. Man hat auf die nicht gewartet.
Das ist ja so. Die Probleme werden zunehmen. Und das löst natürlich bei den Leuten aus Angst und Abwehr. Aber wir werden nicht drum herumkommen, einfach uns wirklich einmal mit diesen Themen zu befassen. Sonst müssen wir einfach um die ganze Schweiz um einen Stacheldrahtzaun bauen.
Dieter Fahrer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.